unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Grüß euch und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster. Mein Name ist Christoph Bauer, bin Partner Technical Lead und Field CTO bei der Firma NetApp in Österreich. Und ich darf mit unseren Partnern über NetApp und verwandte Technologien sprechen und das Feedback dann zu unserem Produktmanagement weitertragen. Ich bin Co-Host dieses Podcasts und darf nun meinen Co-Host-Kollegen bitten, sich selbst und das Thema der heutigen Folge vorzustellen.
Ja, danke Christoph. Grüß euch auch von meiner Seite, Andreas Pulka, Beziehungsmanager bei der Quorum Distribution. Ja, wir sind in der Runde ja schon zusammengesessen, hatten die Ehre, in das Thema Security einzusteigen. Damals Thema NIS und DORA. Und wir sind damals eigentlich draufgekommen, wir haben noch viel mehr in Richtung Security und haben uns dann entschlossen, einfach eine weitere Folge zu machen gemeinsam. Und würde euch bitten, euch kurz vorzustellen.
Ja, hallo, Gerald Barth, bin bei der Raiffeisen Informatik seit 20 Jahren im Bereich Storage, Backup und Archiv tätig. Bei uns gibt es klassisch zur Führungskarriere auch eine Fachkarriere, die sich um die Architektur dreht und bin in dem Bereich im Bereich Storage, Backup und Archiv tätig.
Danke dir. Michael.
Ja, hallo, auch von meiner Seite Michael Weber, bin in der CPB für den gesamten IT-Services-Bereich verantwortlich und bin in dieser Rolle einerseits für Betriebsthemen zuständig, aber eben auch für Systemintegrations- und Vertriebspartnerthemen. Die CPB ist seit Jahren Vertriebspartner auch von NetApp und in diesem Sinne auch sehr stark fokussiert auf die Lösungen und damit die heutigen Anforderungen auch zu erfüllen. Kurz vielleicht zur CPB aus der Entstehungsgeschichte heraus. Die CPB gibt es seit circa 30 Jahren, ist aus der ehemaligen IT-Abteilung einer Bank entstanden. Diese IT-Abteilung hat eine Kernbankenlösung entwickelt, die dann auch für andere Banken ein Betriebsthema geworden ist und damit war es also der Startschuss, um die CPB in ein eigenes Unternehmen auch auszugliedern und hier auch Kunden zu gewinnen. Wir haben von Anfang an ein Software-as-a-Service-Modell ausschließlich für unsere Lösung unterstützt. Sprich, wir entwickeln die Software, aber wir betreiben diese Software auch für unsere Kunden. Unsere Kunden brauchen eigentlich nur einen Client, mit dem sie auf unsere Lösungen zugreifen können. Und dieses Konzept gibt es eigentlich seit es diese Software gibt, seit knapp 30 Jahren. Begonnen haben wir mit 7 Mitarbeitern. Mittlerweile sind wir also eine Unternehmensgruppe, eine internationale mit mehreren Standorten in Mitteleuropa und über 350 Mitarbeitern mit verschiedenen Schwerpunkten. Nach wie vor ist unser Kerngeschäft in diesem Kernbankenumfeld zu sehen. Wir haben allerdings auch in den letzten Jahren immer stärker den IT-Systemintegrationsbereich auch ausgebaut. Wir sind selbst auch seit vielen Jahren auch schon Kunde gewesen der Firma NetApp, aber setzen natürlich sehr viele verschiedene Technologien ein und wir möchten einfach auch unsere Expertisen, die wir in unserem IT-Team haben, wir sind doch über 40 Mitarbeiter alleine in der IT, diese Expertisen auch entsprechend branchenunabhängig am Markt anbieten und das ist also auch, wird sehr gut angenommen und wir haben also wirklich sehr branchenübergreifende Kunden, die da sehr gerne auf unsere Lösungen zurückgreifen.
Ja, danke dir, Michael. Ich will noch kurz den Titel unserer Folge heute nachholen. Es geht nämlich um den Client und die Sicherheit der Zugriffsprotokolle.
Genau, keine Fragen, bitte. Ihr wart ja schon einmal bei uns im Podcast und da haben wir über DORA und NIS 2 gesprochen und ein ganz zentraler Punkt oder eine Anforderung aus diesen Regularien ist eben die Verschlüsselung der Kommunikation, damit das Ganze sicherer wird, damit da nicht irgendwer in diese Kommunikation eingreifen kann und da entweder das Böses einpflanzen oder das Ganze einfach nur böse abhören kann. Und jetzt haben wir eben einen Client und der greift irgendwie auf ein zentrales System zu, will da vielleicht Daten hineinschreiben, Daten herauslesen und in einem modernen Datacenter gibt es da eben mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen. Wir sprechen dann in der Regel von Protokollen, also einfach eine Sprache, wie der Client mit dem zentralen System spricht. Wir haben eben in unserer Pilotfolge da mal kurz das umrissen, da gibt es eben Block, File und Object in den großen Bereichen und wir werden uns heute vor allem mit dem Blockbereich im Fiber-Channel auseinandersetzen, auch im Bereich iSCSI und dann vor allem auch im NAS-Bereich, also netzwerkbasierte File-Protokolle, NFS, das vorwiegend im Linux-Umfeld im Einsatz ist und SMB-CIFS, das eben vorwiegend im Windows-Umfeld eingesetzt wird. Im SAN-Bereich ist es so, also im Storage Area Network, das ist eben auch das, was das Wort auch wirklich beschreibt, dass man hier ein eigenes Netzwerk aufbaut für diesen Bereich, für diesen Storage-Bereich. Und da gibt es dann schon gewisse Möglichkeiten, das wird der Gerald dann auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie das bei Ihnen gelöst ist, mit Zoning, mit LAN-Masking, dass man da halt dann wirklich den Zugriff auch beschränkt. Sonst gibt es schon Security-Features, die aber, glaube ich, eben mit ein paar Herausforderungen behaftet sind, würde ich jetzt einmal sagen. Im Gegensatz dazu stehen dann die NAS-Protokolle. Damit bin ich grundsätzlich offener, flexibler, das ist natürlich ein Vorteil, aber natürlich auch die Angriffsfläche ist da deutlich höher und deswegen gibt es da eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ich hier die Kommunikation absichern kann. Sieht man auch in den verschiedensten Versionen. Gut, das heißt, die RIT nutzt jetzt sowohl Block- als auch File-Protokolle. Wie schaut das jetzt bei euch aus, Gerald? Welche Überlegungen gibt es da bei euch, dass ihr für einen gewissen Bereich das einsetzt, für einen gewissen Bereich das einsetzt? Wie geht es hier da das ganze Thema an?
Ja, na, grundsätzlich haben wir ziemlich alle Protokolle im Einsatz. Wenn sie nicht im Einsatz sind, waren sie im Einsatz oder beschäftigen wir uns, damit man es wieder einsetzt oder neu einsetzt. Aktuell im Block-Fiber-Channel-Umfeld haben wir mehrere Hersteller im Einsatz, haben ein großes Fiber-Channel-Netzwerk von einem der beiden renommierten Hersteller und mit einem klassischen Core-Edge-Design, das aktuell wirklich riesig ist, kommen die meisten Sachen, die da drauf betrieben werden, Zahndatenbanken, AX-Server, Solaris-Server, teilweise noch VMware, da geht aber schon der Weg Richtung in IP oder Disks im Server selbst. Im NAS-Umfeld ganz klassisch, CIFS und NFS für das jeweilige System, das dahinter liegt. Was wir jetzt sehen, ist teilweise, dass Eiskasse wieder interessant wird, vor allem für Containerplattformen. Die verwenden das gern, weil automatisiert Block zu deployen interessant ist. Da haben sie sich anscheinend aktuell mit NAS-Protokollen noch schwerer. Im File-Service-Bereich arbeiten wir mit der Firma NetObsharing zusammen. Eiskasse natürlich auch. Und da unterstützt uns auch immer die CPB mit Dienstleistungen. Mhm. Object ist das nächste Thema, das da auch mit reinspielt. Kommt natürlich durch die Cloud immer mehr und mehr in allen Unternehmen, gewinnt das mehr an Relevanz. Und da haben wir auch eine Integration letztes Jahr gemacht mit der Firma NetApp in unsere IT-Landschaft integriert, S3-Protokoll.
Okay, sehr gut. Das heißt, du hast jetzt ein bisschen umrissen, wo welches Protokoll zum Einsatz kommt. Da gibt es eben jetzt Unterschiede in puncto Performance, aber vor allem eben in puncto Sicherheit. Fangen wir vielleicht bei den NAS-Protokollen an. Was sind da die Überlegungen, die du und dein Team hier anstellst?
Also im NAS-Bereich, File-Service-Bereich, haben wir im CIFS-Umfeld SMB3 mit einer In-Place-Verschlüsselung eigentlich standardmäßig im Einsatz. Kommt seit der Version 3.0. Aktuell ist 3.1 bzw. schon 3.2 im Einsatz von der Microsoft. Ist überall gängig und wird da bei den meisten Sachen unterstützt. Gibt oft Probleme bei alten Geräten wie, weiß ich nicht, Multifunktionsgeräte, Drucker oder ähnliches, die halt dann kein 3er-Protokoll noch unterstützen. Da haben wir dann ein Problem mit Verschlüsselungen. Im NFS-Bereich schaut das Ganze schon ein bisschen komplizierter aus. NFS von Haus aus bietet einmal in der Version 3 überhaupt keine Verschlüsselung. Da muss man sich also Alternative überlegen. Geht mit NetApp zum Beispiel mit IPsec-Implementierungen oder ähnlichem. NFS V4 hingegen bietet eine Verschlüsselung mit Kerberos zum Beispiel. Ist halt relativ komplex zum Implementieren. Viele Abhängigkeiten mit Active Directory und Zugängen auf beiden Seiten. Kommt bei uns in den wenigsten Fällen zum Einsatz, weil es einfach so komplex und so fehleranfällig ist, dass erstens die Performance oft nicht stimmt oder es so instabil läuft, dass man es eben dahingehend wieder auf unverschlüsselt V3 zurückgeht. Im NFS-Umfeld gibt es interessante Sachen von der Firma NetApp mit einer TLS-Verschlüsselung. Das gibt es für nicht produktiven Einsatz aktuell schon verfügbar und wird wahrscheinlich dieses Jahr, spätestens Anfang nächstes Jahr, für produktiven Einsatz zur Verfügung stehen. Ja, bei Eiskase selbst gibt es die Verschlüsselung eigentlich seit Beginn an mit einer JAB Authentication. Kann natürlich zu Performance-Themen kommen, gibt es aktuell aber bei uns jetzt da nichts, wo wir sagen, dass es da zu Problemen führt.
Okay. Das heißt, in diesen Bereichen sieht man ja klar einen Trade-off dann doch zum Teil zwischen Performance und Sicherheit eben. Da sei vielleicht dazu gesagt, das hat natürlich die NetApp auch erkannt. Und da wird es auch in sehr naher Zukunft Entwicklungen dahingehend geben, dass diese Verschlüsselungen auf Hardware-Komponenten ausgelagert werden, damit eben hier kein Kompromiss mehr stattfinden muss. Gut, jetzt haben wir ein bisschen im IP-Netzwerk da Einblicke bekommen. Wie schaut das jetzt bei Fibre Channel und Security aus? Was sind da die Überlegungen bei euch?
Ja, Fibre Channel und Security, du hast das vorher schon gesagt. Zoning auf den Switchen, Loon Masking auf der Storage Box selbst, ist die Zugangsmöglichkeit so einzuschränken, dass nicht jeder Host auf jedes Storage-System oder jede Loon lesen kann, ist aber auch im Fibre-Channel-Umfeld schon ziemlich das Einzige, was wir aktuell haben. Weil Verschlüsselung gibt es zwar, ist aber erstens kostenintensiv und geht immer auf die Performance, vor allem auf die Latenz. Somit beschränkt man sich auf Loon-Masking und Zoning. Was man bei Fibre-Channel immer berücksichtigen muss, der Angriff hat es halt relativ schwer, in ein Fibre-Channel-Netzwerk einzubrechen. Das ist bei IP natürlich viel einfacher, weil viel offener. Und im Fibre-Channel muss man halt physisch zum Gerät oder zu einem Switch kommen, wo man sich an Port anstecken kann. Dann schützt zumindest mal das Zoning davor, dass er nicht überall hinkommt. Somit ist immer fraglich, brauche ich da überhaupt eine Data-in-Transit-Verschlüsselung, um die es ja bei den Protokollen immer geht.
Im Kontext von Tor und NIS 2 ist das halt schwierig, weil da ist man vielleicht nicht selber der Entscheider, ob man das jetzt braucht oder nicht. Da gibt es ja dann immer einen Auditor. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall trotzdem irgendwie damit auseinandersetzen. Gut, naja, das sind schon einige Aspekte natürlich, die da zu beachten sind. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Jetzt haben wir vielleicht da diesen Weg verschlüsselt, diesen Kommunikationsweg. Was passiert aber jetzt, wenn zum Beispiel jetzt, wenn wir uns jetzt ein Storage-System herstellen, gibt es sozusagen zwei Angriffsvektoren. Einen von oben als berechtigter User, Administrator auf einem Filesystem zum Beispiel. Oder der zweite Angriffsvektor, wenn ich das jetzt so sagen darf, von der Seite oder von unten, dass man halt wirklich Administratorenrechte, kritische Administratorenrechte dann auf diesen Systemen bekommt. Was macht sie hier auf euren zentralen Storages, dass man diese zwei Angriffsvektoren da vielleicht ein bisschen in den Griff bekommt?
Ja, auf unseren Storage-Systemen haben wir generell Data at Rest Encryption, sprich die Disk an sich wird verschlüsselt von der drehenden Spindel über SSDs bis hin zum Tape. Damit eben sollte jemand die Physik klauen aus irgendeinem Grund, er mit den Daten mal so nichts anfangen kann. Netter bietet da in dem Zusammenhang Verschlüsselung auf fast allen Ebenen, Aggregatebene, also auf der RAID-Gruppe, am Volume der ersten virtuellen Einheit oder mit einer selbstverschlüsselten Platte, die die Verschlüsselung auf der Disk erledigt. Weiters kann man sich an der SnapLock-Technologie bei der NetApp bedienen, um Daten unveränderbar zu machen, sprich mit einer Retention versehen, und in dieser Zeit, bis die Retention abgelaufen ist, sind es sogenannte Warm-Daten, also Write Once, Read Many, um vor Ransomware-Attacken oder Ähnlichem zu schützen. Oder es wird auch oft als klassisches Archiv für Archivsoftware verwendet. Mhm. Ja, was macht NetApp noch? Mit der SnapLock-Technologie kann sie sich zunutze machen, um die Snapshots auch mit dieser Technologie zu schützen, sprich ein Snapshot, der das Abbild von einem Speicher zu einem Zeitpunkt bereitstellt, der wird unveränderbar gemacht für eine gewisse Zeit. Somit kann keiner das unter Anführungszeichen Backup verändern oder löschen. Und in Kombination mit jetzt einer Multi-Admin-Verify zum Beispiel ist es fast unmöglich, jetzt die Daten, die mit einem Snap-Lock gelockt sind, vom System wegzubringen.
Okay. Das sind schon sehr viele Features, die ihr da grundsätzlich im Einsatz habt, die eben ein Storage-Anbieter, in dem Fall die NetApp, bereitstellt. Wie wirkt sich das aus auf grundsätzlich diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, auf eure Überlegungen, wo jetzt das Ganze weiter hingeht? Also bei der Protokollauswahl, bei den Features, die ihr eben im Hintergrund dann einsetzt, wie ist da die Ausrichtung in den nächsten Monaten und Jahren angedacht?
Ja, sind dann eher Jahre, Monate, ist dann doch zu kurzfristig. Ja, die Überlegung von der Architektur geht dahin, dass man sagt, ja, man verzichtet komplett oder weitestgehend auf das Fibre-Channel-Netzwerk generell, weil es technologisch einfach dem IP-Netzwerk oder der IP-Technologie hinterherhinkt. Vor der Innovation sieht man im Fibre-Channel-Umfeld fast nichts aktuell oder sehr geringe Änderungen, vor allem was jetzt Durchsatz angeht oder Dichte, Portdichte. Im IP-Umfeld hingegen kommen doch jährlich sehr große Änderungen, sehr große Sprünge, dass es fast keinen Unterschied mehr macht, auch latenztechnisch mehr, ob ich jetzt ein Fibre-Channel-Netzwerk verwende oder ein IP-Netzwerk. Also da ist die Strategie Richtung Fibre-Channel-Netzwerk, Richtung IP-Netzwerk und somit auch ein Schritt Richtung Cloud-ready unter Anführungszeichen zu sein. Ja.
Ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen eben. Wir haben ja im Jahr 2025 selten den Fall, dass man wirklich alles rein on-prem betreibt. Ist, glaube ich, fast nicht mehr möglich mit in Zeiten von Microsoft 365 und so weiter. Aber auch im Infrastrukturbereich eben immer wieder den Einsatz von Cloud und Cloud-Technologien. Das heißt, du siehst da schon auch das als Beweggrund von Fibre Channel vielleicht ein bisschen wegzugehen, eher Richtung den IP-Bereich, Richtung NAS, Richtung iSCSI, Richtung NVMe über TCP oder welche Technologien es da auch immer geben wird, dass das wirklich ein Grund ist, ja, auch für diese Überlegungen.
Ja, genau. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, um da eben flexibel agieren zu können, mit der Cloud auch interagieren zu können, weil es in der Cloud kein Fibre Channel gibt. Kein Wunder. Mhm. Das Licht kommt selten übers Internet. Mhm. Wir haben halt dann die Strategie, dass wir eher konsolidieren und die Fibre Channel Netzwerke, die wir noch brauchen werden, in den nächsten Jahren für Tape oder für Mainframe oder eher ausalternde Systeme wie iSeries oder AX Solaris im Einsatz haben werden. Und im Bereich Netzwerk habe ich bei uns ein schönes Beispiel. Da haben wir gemeinsam mit der Firma NetApp ein Projekt gestartet letztes Jahr, nämlich von der klassischen Anbindung über LACP-Channel und VLAN-Technologien zu switchen auf ein Routing-Protokoll-basierte Anbindung über BGP. Laufen die ersten SVMs mittlerweile sehr stabil bei uns, kommt gut an und ist der Plan, dass wir das jetzt in nächster Zeit komplett umstellen und alles nur mehr über BGP anbinden, um Flexibilität zu erreichen, um nicht diese klassischen Strukturen mit VLAN über Standorte hinweg gestretched, was es in der Cloud auch nicht gibt, fahren zu müssen.
Ja, cool. Also der Weg der RIT ist klar, wie du uns jetzt gerade beschrieben hast. Michael, wie ist das aber als Lösungsprovider, als Systemintegrator, wie schaut da euer Weg in Richtung
Also Protokolle grundsätzlich, aus? Grundsätzlich sieht es strategisch auch genau in diese Richtung aus, weil einfach auch die heutigen Anforderungen, also wie der Gerald schon gesagt hat, es geht in Richtung, ich brauche Cloud Storage, Object Storage, ja, es geht um die Daten, die einfach im Zugriff sein müssen, da geht es nicht um Blocks, ja, weil Fibre Channel ist ja ein Blockprotokoll und eigentlich im erweiterten Sinne ein erweitertes SCSI oder SCSI-Protokoll. Ja. Und das hat immer ja noch den Beigeschmack, dass ja eigentlich der Server der Taktgeber ist und der Storage eigentlich nur der Empfänger von diesem Takt, den der Server da vorgibt und nicht ein gleichwertiger Partner im Netzwerk. Ja. Es gibt natürlich Plattformen, da habe ich keine Alternative zu Fibre Channel, der IBMI-Bereich, Power-Bereich, also wo diese Themen auch uns treffen. Wir müssen in diesem Bereich auch weiterhin auf Fibre Channel Architekturen setzen. Ein weiterer Bereich, wo man auch jetzt nicht so schnell wegkommt, ist natürlich das ganze Thema Backup to Tape, ja, weil Tape-Systeme halt einfach hauptsächlich über Fibre Channel angebunden werden. Natürlich kann man die auch direkt attachen, aber damit verliere ich wieder an Flexibilität, also noch mehr. Das heißt also, eine gewisse SAN-Infrastruktur, um das also ein bisschen allgemeiner nutzen zu können, werde ich auch zumindest mittelfristig nach wie vor brauchen, um eben diese Tape-Backups machen zu können, wobei wir schon auch spüren, dass Tape-Backups weniger werden. Ja, also wir haben doch viel mehr Möglichkeiten im heutigen Umfeld, weil ein Tape-Backup halt auch immer eine lange Laufzeit oft hat. Ja, wir müssen eigentlich vorher schon Zustände schaffen, um diese Backups dann wo zwischen zu speichern, um die dann in weiterer Folge rauszuschaufeln auf ein Tape. Und diese Zeiten, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren hatten, die gibt es heute nicht mehr, weil die Systeme müssen einfach immer verfügbar sein. Und da brauche ich eben so Technologien mit Snapshots und Intelligenz dahinter, so wie es eben die NetApp auch bietet, um das also auch effizient und ohne Unterbrechung rauszukriegen. Ja. Also da gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz klare Tendenz, auch die Flexibilität, die einfach da ist mit dem Unified Storage. Ja, wir können damit trotzdem auch nach wie vor Fibre Channel Themen adressieren, wenn das notwendig ist. Ja. Aber die Öffnung in Richtung das Storage in einem gleichwertigen Partner in einem Netz mit Servern, ja, ist einfach das, was wir heute haben und das wir mit der NetApp einfach perfekt umsetzen können. Ja. Auch eine Eigenschaft, die wir mit dem Pfeiler der NetApp sehr gut nutzen können. Die NetApp bietet ja eine sehr tolle Schnittstelle, die F-Policy, die Techniker unter uns alle kennen. Und da gibt es also zum Beispiel auch Systeme, die hier ansetzen, um eben sehr rasch Anomalien im Filesystem zu erkennen. Ja, das kann ja vom Block Storage nicht. Ja. Auch wenn jetzt der Block Storage Hersteller sagen, wir haben jetzt eine Ransomware Protection. Ja, ich kenne Hersteller, die sagen das. Ja, aber am Block, der kann dann nur sagen, okay, ich habe da eine Anomalie gefunden, aber er kann den Angriff nicht verhindern. Und genau da habe ich aber mit der NetApp den Vorteil, ich kann solche Angriffe auch verhindern. Weil es gibt Lösungen, und ich sage da jetzt ganz bewusst das Produkt CryptoSpike, wo ich glaube, da wird es auch einen eigenen Slot noch dafür geben, da wird eine Anomalie erkannt und der Angriff wird sofort gestoppt und wird gesperrt. Damit kann ich schon verhindern, dass ein großer Teil meiner Daten verschlüsselt wird. Und das ist eine ganz tolle Funktionalität, die ich eigentlich so von keinem Mitbewerber sehe.
Ja. Ja, vielen Dank, Michael, für die Perspektive des Lösungsintegrators, und Gerald, vielen Dank für die Tiefe, wie du uns heute einen Einblick gegeben hast in eure Überlegungen auch in Richtung Zukunft. Und ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir wieder ein interessantes Thema, wieder so viel gelernt, jedes Mal. Ja, danke fürs Kommen.
Danke an die Runde.
Sehr gerne.
Ja, danke für die Einladung.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr das jetzt gerade hört. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge bei Datengeflüster wieder. Grüß euch.
Seid ihr jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.